Es ist Mittwoch, der 23. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und der Mann weiß, wie man redet, wie man über verschiedenste Themen redet. Er ist da sehr versiert. Er ist nämlich Podcaster, unter anderem in dem Podcast Gefühlte Fakten. Sehr beliebt, sehr erfolgreich. Er ist aber auch Komponist, Bestseller-Autor, unter anderem des schönen Romans Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Ein Thema, über das wir auf die eine oder andere Art möglicherweise zumindest im philosophischen Sinne heute noch reden werden. Was ich eigentlich sagen möchte ist, guten Morgen, Christian Huber.
Guten Morgen, Micky. Ich freue mich.
Wo wir schon, sag mal, im maritimen Bereich waren. Heute, vor einem Jahr war es, dass ein Containerschiff namens Ever Given den Suezkanal blockiert hatte. Also es steckte fest, etwas, was wir heutzutage eigentlich nur noch von russischen Oligarchenjachten kennen und das sehr zahlreich. Aber das war unser Problem im letzten Jahr, dass dieses Schiff quer stand und den internationalen Warenstrom blockierte. Heute ist es ein Jahr später eine Art Panzerkreuzer namens Putin und plötzlich werden die Waren wieder knapp.
Ja, ich kann mich erinnern an die Ever Given. Dann mehr so Never Given. Ich weiß noch, dass das größte Problem dann damals war, dass irgendwie die neuen Teile für die neue PlayStation nicht kamen und dann alle Leute irgendwie noch länger auf ihre PlayStation. Und das war so, oh mein Gott, wie furchtbar. Und jetzt denken sie sich so, ja gut, okay, war jetzt nicht das Allerschlimmste.
Wahnsinn, ne? Heute fehlen Kabelbäume aus der Ukraine und die Kornkammer der Welt sorgt möglicherweise für eine Welternährungskrise. Kleiner haben wir es nicht. Die Welternährungskrise zeigt natürlich auch ihre Auswirkungen in Deutschland. Ich habe es im Supermarkt gestern noch gesehen, da stand dann plötzlich wirklich an der Kasse nur noch jeder zwei Flaschen Sonnenblumenöl und du denkst wirklich, was habe ich verpasst? Angeblich werden Pommes und Kartoffelchips knapp und die Krise zeigt noch ganz andere Gesichter und zwar rangelt jetzt sogar die Doppel-D-Prominenz um Mark Terenzi. Welchen Teil der Versorgungskrise habe ich da verpasst?
Die Chippendales werden knapp, glaube ich. Es ist, ich weiß auch nicht. Also wenn jetzt die Pommes knapp werden, dann kriege ich, glaube ich, schon ein Problem, weil ich bin schon eher jemand, der, ich sag mal, einfach kocht.
Und, bist du ein Fritten-Afficionado, ja?
Ja, genau, Fritten-Afficionado bin ich, kann man so sagen. Wobei, so ein bisschen was anbraten ab und zu mag ich schon ganz gern. Aber ich habe das auch gesehen, ich war im Rewe gestern und da hat auch eine ältere Dame hat mit der Verkäuferin diskutiert, weil die wollte unbedingt 5 Flaschen von diesem Öl, von dem Öl kaufen und durfte nicht. Ich weiß nicht, wie der Streit ausging, aber das ist echt so, weiß ich nicht, da merkt man dann jetzt, wie die Zivilisation an ihre Grenzen stößt.
Ja, das ist möglicherweise auch ein Teil für die UN-Vollversammlung, die sich heute mit Russlands Krieg in der Ukraine beschäftigt. Ich bin übrigens ein bisschen gespannt, was Russland zu dem Thema humanitäre Folgen der Aggression gegen die Ukraine sagt.
Lol,
da wird ja heute auch wieder abgestimmt. Ja, man, ja, vermutlich.
Die Schlagzeile des Tages.
Biden sicher, Putin steht mit dem Rücken zur Wand, das schreibt die Hamburger Morgenpost. Seit kurzem setzt Russlands Präsident Wladimir Putin bei seinem Angriffskrieg auf die Ukraine auch Hyperschallraketen ein. Für seinen Amtskollegen Joe Biden in den USA ist klar, das geschieht, weil Putin mit dem Rücken zur Wand steht. Gleichzeitig warnt der US-Präsident, Russland könnte noch viel schlimmere Waffen einsetzen und auch die USA angreifen. Ja, Putin steht mit dem Rücken zur Wand. Einige sagen, wenn es so wäre wie Ceausescu, hätte ich nichts dagegen. Soweit sind wir noch nicht. Soweit kommst du. Man kriegt natürlich auch wahnsinnig viele unterschiedliche Botschaften. Es ist so, dass Kiew sagt, der Krieg könnte bald vorbei sein. Die wir die Bilder verfolgen, haben nicht diesen Eindruck. Wir kriegen sehr unterschiedliche Botschaften. Russland sagt, wir sind schon sehr weit. Die Ukraine sagt, es gibt teilweise sogar mittlerweile schon Rückzugsgefechte. Und irgendwo dazwischen ist US-Präsident Biden, der sagt, für Putin sieht es nicht gut aus. Und wir sagen, was?
Bei Biden habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich möchte ihm so ein Deckchen über die Knie drüberlegen.
Ja.
Der wirkt immer so ein bisschen, als wäre er gerade aufgewacht und hätte irgendwas gesagt. Und also ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn er sagt, Putin steht mit dem Rücken zur Wand. Und die Wand ist halt auch was, was man gut wegsprengen kann. Ne? Also ich habe immer ein bisschen Angst, dass er einfach das Knöpfchen drückt. Ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht muss es doch wirklich, muss es Elon Musk im Zweikampf regeln.
Ja, das ist ja immer noch eine Option. Er hatte es ja zwischenzeitlich angeboten.
Ja.
Und nach dem ganzen Irrsinn, die wir dieser Tage erleben, erschien es mir plötzlich sogar noch einer der vernünftigeren Vorschläge
absolut,
zu sein.
Absolut. Tagesschau-Push-Mitteilung.
Jetzt ist es ja gerade eben so, dass auch das ist etwas, was wir andauernd hören. Es war wohl so, dass Macron und Putin jetzt auch gerade eben wieder telefoniert haben über einen Waffenstillstand. Das ist übrigens ein Ausweis dessen, dass es hier sich um eine, also gerade Putin, der sehr viel telefoniert, da merkt man, er ist eine ältere Generation.
Unsympathisch.
Da wird noch telefoniert. Heutzutage schickt man eigentlich ja nur noch längere Sprachnachrichten, eine Sprachi, ja. Sprachi an Putin. Wladimir, hör mal, hier ist Macron, so 6 Minuten Sprachnachricht, wo Putin schon sagt, oh.
Ja, oder ist es so, dass, also es passiert mir relativ oft, wenn ich eine längere Sprachmitteilung aufnehme und dann merke ich so bei Minute 2 ungefähr, dass ich den kleinen Aufnahmeknopf gar nicht richtig erwischt habe. Und dann muss ich es aber nochmal machen. Kennst du das, wenn du dann so selber nachspielst, was du gerade schon aufgenommen hast?
Ja, aber man hat nicht mehr so viel Lust, ne? Man geht nicht mehr mit so viel Elan ran wie beim ersten Mal.
Nee, absolut nicht. Also ich telefoniere wahnsinnig ungern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber stell dir vor, du musst jetzt stundenlang mit Putin telefonieren. Ja, gar keinen Bock.
Ich glaube, vor allen Dingen, weil man ja weiß, wie es ausgeht. Das ist es ja halt eben auch. Also das ist ja im Grunde genommen, man hat auf der anderen Seite sehr viel Verbitterung, Enttäuschung, Drohung. Da kann man eigentlich auch mit der eigenen Mutter telefonieren und sagen. Mhm. Also die Frage, die ich mir stelle, die telefonieren ja mittlerweile ja sehr häufig miteinander. Also Scholz und Putin, Macron und Putin. Meinst du, die haben mittlerweile dann auch schon so ein bisschen so smoothen Talk am Anfang? Wladimir, gestern, letzte Folge Ozark gesehen. Bisschen schlechter als die anderen Staffeln vorher. Übrigens, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Atomkrieg? Lassen wir mal sein, oder? So, meinst du, es läuft jetzt mittlerweile?
Ich glaube ja schon, dass Scholz und Macron nicht aus Spaß mit Putin telefonieren, weil die sonst nichts zu tun. Die wollen ja natürlich schon was erreichen. Aber eigentlich muss man schon über so Smalltalk reinrutschen. Ich meine, als wir jetzt angefangen haben, diese Aufnahme zu starten, haben wir auch erstmal ein bisschen Smalltalk ganz am Anfang und dann starten wir die Aufnahme. Es ist ja, das muss ja bei denen auch so sein.
Ihn so ein bisschen einseifen erstmal.
Ja.
Es ist ja übrigens so.
Hast du gehört, Pommes werden teurer. Ach, scheiße.
Ja, aber dann vor allen Dingen auch zu sagen, ist auch deine Schuld.
Das
kommt ja auch noch dazu. Ist ja deine Schuld. Ja. Jetzt ist es so, dass der Kreml verlautbaren lässt, dass man nicht vorhat, nukleare Waffen einzusetzen. Das ist schon mal eine gute Nachricht.
Ja.
Gesetzt den Fall, dass es nicht so kommt, dass die Sicherheit Russlands bedroht sei. Das ist insofern natürlich jetzt ein bisschen unvorteilhaft formuliert, als wir ja nicht genau wissen, wann die Russen glauben, dass ihre Sicherheit bedroht sei. Geht es da um die wirtschaftliche Stabilität? Geht es da um eine atomare Bedrohung seitens des Westens? Das ist natürlich ein bisschen schwierig gerade.
Ja, absolut. Also da habe ich eh dauernd das Gefühl, dass man immer noch viel zu sehr darauf bedacht ist, Putin nicht auf den Schlips zu treten. So.
Ja.
Alle Tänze, das ist die ganze Zeit so ein Eiertanz irgendwie. Wo ich mir auch denke, wenn er Bock hat, diese Atomwaffen zu benutzen, dann reicht es auch, wenn er sagt, der Smalltalk mit Scholz hat mir nicht gefallen, der hätte mich ruhig mal fragen können, was für Wetter hier in
absolut.
Und dann drückt er den roten Knopf so. Also ich weiß nicht, ob man da vielleicht ein bisschen zu viel Diplomatie walten lässt.
Mhm. Ja, also das ist ja etwas, was
der Podcaster mit dem Blödel-Podcast.
Es ist ja tatsächlich so, dass es für Putin schon überraschend kam, dass der Westen sich so vergleichsweise undiplomatisch gibt, dass er so geschlossen agiert, dass er auch weitestgehend recht harte Sanktionen jetzt erlassen hat. Das hat Putin sicherlich wahrscheinlich sogar geschockt. Und klar, da stehen wir jetzt. Übrigens, der eben schon angesprochene Joe Biden macht sich ja heute auf Richtung Europa. Also er wird unter anderem den NATO-Krisengipfel in Brüssel besuchen. Es steht ein Besuch in Warschau auf dem Programm. Und zunächst geht es erstmal, wie gesagt, zu den Gipfeln der NATO, der EU und der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte G7 in Brüssel. Also strammes Programm. Seine Sprecherin Jen Psaki wird nicht mitkommen. Sie ist erneut auf Corona-positiv getestet worden, was auch ganz gut ist, dass man es festgestellt hat, denn der mittlerweile ja 112 Jahre alte Joe Biden, er wirkte ein bisschen pergamenten. Das ist jetzt, glaube ich, so ziemlich das Letzte, was wir gebrauchen können, ist, dass der dann jetzt auch noch an Corona erkrankt. Deswegen dieses Deckchen auf dem Schoß, besser vielleicht einfach direkt um den Mund binden.
Ja, aber glaubst du nicht, also die hat ja schon wieder Corona, die hat jetzt, glaube ich, hat sie das zweite oder dritte Mal, weiß ich gar nicht.
Zweite Mal,
ja. Das Ding ist ja so eine Reise jetzt in die EU mit Besuch in Warschau und UN-Vollversammlung und so weiter, das ist ja wahnsinnig anstrengend. Glaubst du nicht, dass manchmal, also ich weiß das zumindest aus meinem Freundeskreis, dass ab und zu Freunde und Bekannte schon auch sagen, ah, ich habe einen positiven Test, weil die vielleicht jetzt nicht so Bock haben, das so mitzufahren. Ich bleib ein bisschen zu Hause in Washington.
Meinst du, sie hat gesagt, weißt du was, Kinder, ganz ehrlich, am Wochenende spielt Kid Rock hier vorne im Stadion, das würde ich gerne sehen.
Wobei Kid Rock ist eher Trump, oder? Ist eher Republikaner.
Ja, ja, Kid Rock ist glaube ich neben James Woods der einzige prominente Trump-Unterstützer.
Three Doors Down auch noch. Ich habe gelesen, dass man so einen Corona-Test fälschen kann, indem man so ein bisschen Capri-Sonne, ich weiß nicht, ob das stimmt, indem man so ein bisschen Capri-Sonne auf dieses Teststäbchen macht und dann würde das wohl reagieren. Und das machen wohl aktuell sehr viele Schülerinnen und Schüler. Das fand ich amüsant. Und ich glaube, so hat es die Kollegin von Biden auch gemacht.
Blattgold.
Nach Übergangsfrist am 2. April ganz Mecklenburg-Vorpommern soll Hotspot werden, das berichtet NTV. Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen bereiten erste Länder längere Schutzauflagen nach dem umstrittenen neuen bundesweiten Rechtsrahmen vor. So will die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern dem Landtag eine weitgehende Verlängerung der derzeit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen über den 2. April hinaus vorschlagen. Ja, es war ja am Wochenende so, dass dieser, ich zitiere gerne, Freedom Day jetzt richtig reinkicken sollte, aber sehr, sehr viele Bundesländer haben gesagt, Leute, das ist eine nette Idee von euch, schöne Grüße an die Liberalen, aber das lassen wir mal sein. Hamburg hat auch gesagt, nein, also mindestens bis zum 2. April wird es weitergehen und es wird wohl auch in Hamburg, wird die Maskenpflicht in Innenräumen über den 2. April hinaus fortgesetzt. Das gilt für viele Bundesländer, für eines übrigens nicht. Da war es so, dass Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, diese Maßnahmen fortsetzen wollte und sogar die eigene CDU-Fraktion hat gesagt, nein. Das heißt, jetzt in Sachsen fallen dann so ziemlich alle Beschränkungen der Corona-Bestimmungen. Das heißt, alle G-Regelungen fallen weg, FFP2-Maske nur noch im ÖPNV und in Pflegeeinrichtungen, medizinischen Einrichtungen. Da sind wir jetzt. Aber es ist halt eben auch durchaus möglich, dass ganze Bundesländer regionale Hotspots werden, gesetzt den Fall, dass der Landtag zustimmt. Und da heißt der Slogan demnächst, wir sind Hotspot. Einfach mal als ganzes Bundesland.
Das haben wir mit dem Internet ja schon super hingekriegt mit den Hotspots, deswegen sehe ich da gar keine Probleme. Aber ich finde, es ist bei diesen Schutzmaßnahmen, bei der Abschaffung von den 3G-Regeln und so weiter, ist es eigentlich so ein bisschen wie bei Boris Becker. So, man steckt in großen Problemen, dann ignoriert man diese Probleme und am Ende wundert man sich, wenn man lang drin bleiben muss. Also.
Ach so, stimmt. Wenn man direkt in den Lockdown geht, wegen verheerender Zahlen.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich finde es verfrüht, alle Maßnahmen abzuschaffen. Ich werde auf jeden Fall weiterhin eine Maske aufsetzen, allein um zu kaschieren, wenn ich komplett übermüdet bin. Also ich finde, dass die Maske als optisches Element komplett unterschätzt ist. Also wenn ich nicht gut gepennt habe und mich furchtbar fühle, dann setze ich einfach eine Maske auf.
Ja, aber du sollst sie ja nicht über die Augen setzen.
Auch
du sollst
so ein bisschen, ja nicht über die Augen man setzen. Kann die schon so ein bisschen so über die Augen riechen.
Ach, das ist ja interessant.
Drüber. Ja.
Ach, das ist eigentlich ganz interessant. Ja gut, also bei mir geht es ja auch langsam also so in den hängenden Bereich rund um die Augenlider. Da kann man natürlich tatsächlich einfach die obere Kante der Maske halt einfach dann sich so noch so halb über die Pupille ziehen. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee.
Das ist
gut. Das kann man gut machen. Übrigens hat Bundespräsident Steinmeier ist jetzt ebenso wie seine Frau mit dem Coronavirus infiziert. Das ist natürlich bitter, ne?
Da wird das Land stillstehen.
Ja, verpassen wir die aufregenden Reden bei der Fashion Week, seine Stand-Ups im Vorprogramm von Louis C.K. Let's Dance kann er auch nicht moderieren als Ersatz für Daniel Hartwig, der ebenfalls an Corona erkrankt ist. Gute Besserung an dieser Stelle.
Gute Besserung.
Also man merkt jetzt natürlich, klar, das haut jetzt richtig rein. Übrigens ist es wahrscheinlich auch nicht zuletzt deshalb so, dass es in Thüringen jetzt so ist, dass anders als der gesetzliche Rahmen vorher, es jetzt für Ungeimpfte, die sich mit Corona infizieren und in Quarantäne müssen, dass dieser Verdienstausfall jetzt wieder kompensiert wird. Weil Omikron als Grundlage für diese rechtliche Maßnahme nicht mehr reicht. Das ist ja so ein Klassiker. Du liest die Meldung und denkst, na, herzlichen Glückwunsch, da kriegen aber die Impfgegner wieder einen Zuckerl, wie man im süddeutschen Raum sagt.
Zuckerl.
Aber tatsächlich ist es ja so, dass natürlich auch ganz viele Geimpfte, wie wir ja hier auch gerade festgestellt haben, natürlich auch sich mit Corona infizieren können. Und dann fehlte natürlich so ein bisschen das scharfe rechtliche Schwert, den Ungeimpften zu sagen, ihr habt ja nur deshalb Corona, weil ihr ungeimpft seid. Das funktioniert natürlich in diesem Falle auf juristischer Basis nicht. So gern wir das natürlich hätten, die Ungeimpften bitter zu bestrafen, aber so sieht es dann halt eben aus.
Die haben doch schon genug gelitten, oder? Also muss man schon sagen. Kamst du bisher durch? Also du hast dich auch noch nicht infiziert, oder?
Doch. Ich hatte nicht den Wildtyp im letzten Jahr, im Mai, sondern Alpha. Also noch einen vor Delta. Ich hatte die, damals hieß das ja noch die britische Mutante, als man Early das Land Adopter. Noch dazu gesagt hat. Early Adopter, ja. Das war, damals war es so im Mai 2021, habe ich 20 gesagt? 21. Mhm. Letztes Jahr im Mai. Da war ich kurz vor einer Impfung. Ich war ja noch nicht dran. Ja. Und dann war immer die Aussage, na, herzlichen Glückwunsch, jetzt holst du dir Corona kurz vor Schluss. Mhm. Well.
Ja.
Little did we know.
Ja.
So ist es, ja.
Ich bin bisher durchgekommen. Also ich dachte letztens, da war ich mit einer Freundin von mir, länger in einem Raum, die dann abends einen positiven Test hatte. Und dann ist es natürlich bei mir sofort so, dass ich am nächsten Tag, ich habe alle Symptome, ne? Ich habe sofort Halskratzen, Augentränen, Kopfschmerzen, alles so. Aber der Test war halt weiter negativ. Also bisher Glück.
Manche haben es einfach. Also es gibt Leute, die sind in einem Haushalt, in dem alle infiziert sind und sie selber sind 2 Wochen mit allen Positiven zusammen. Da passiert nichts. Ich meine, Niki Asania, liebe Grüße, gerade eben in Tokio gelandet. Die ist Flugbegleiterin, die ist in der Welt unterwegs. Die hat es bis heute auch noch nicht gehabt. Und sie tut wirklich ernährungsmäßig alles, um ihr Immunsystem wirklich auf den Stand eines Mondscheinkindes zu bringen. Aber also, liebe Grüße.
Die unbequeme Meinung.
Hamburger CDU-Chef will Yachten russischer Oligarchen als Flüchtlingsunterkünfte nutzen. Das berichtet der Spiegel. Der Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploss will das Vermögen russischer Oligarchen in Deutschland dafür einsetzen, Opfern des Krieges in der Ukraine zu helfen. Zitat, warum nicht die Yachten oder Villen der Oligarchen als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge nutzen? Ja, nun ist es ja so, also Christoph Ploss, der Hamburger CDU-Chef, ist ja ein Mensch, der grundsätzlich keiner Schlagzeile aus dem Weg geht. Mhm. Diese Meldung klingt natürlich erstmal irgendwie ganz schlüssig. Da bekommt der Begriff Flüchtlingsschiff übrigens auch nochmal einen ganz anderen Zusammenhang. Mhm. Man würde sagen, ja, klar, warum nicht? Also es ist ja Platz, die Dinger sind ja riesig. Das Einzige, was mich an dieser ganzen Meldung schon wieder so ein bisschen stört, ist dieses revanchistische Element, das ja aber automatisch die Geflüchteten auch immer als eine Art Sanktionspaket benutzt. Mhm. Und das fühlt sich für mich ein bisschen seltsam an. Also es macht sofort eine Gruppe von Menschen zu einer Art strafbarer Verhandlungsmasse. Und das fühlt sich irgendwie seltsam an. Also die Unterbringung von Geflüchteten da, wo es warm ist, da wo Platz ist, ist natürlich absolut richtig. Und niemand hat Mitleid mit den Oligarchen. Aber diese beiden Dinge in einer Art Bestrafungsaktion zusammenzubringen, das ist für mich ein Sound, der mir irgendwie nicht gefällt.
Und es kommt bei mir noch was Drittes dazu, und zwar diese typisch deutsche Denke, die ich schon wieder befürchte, dass da Neid aufkommt von Leuten. Dass sich dann Leute denken, ach krass, die dürfen jetzt da auf so einem Oligarchen-Luxusdampfer. Und ich muss hier in meiner 4-Zimmer-Dach-Terrassenwohnung wohnen. Dieses Gefühl, dass wieder jemand besser behandelt wird als der Deutsche. Das ist so, das ist eine Angst, die ich bei diesem Vorschlag habe. Weil mein erster Reflex war auch sofort zu sagen, geile Idee, lass es machen. Mhm. Aber genau das, was du sagst, mit dieser Menschen als Verhandlungsmasse nicht benutzen, aber vielleicht einkategorisieren und eben dieses Gefühl, dass dann sofort wieder ein Aufschrei entfacht von Neid kommt. Fast schon dieses, ja, die haben ja auch Handys. Diese Denke, weißt du?
Ja. Und darauf kann man sich, glaube ich, in Deutschland verlassen.
Darauf kannst du dich in Deutschland verlassen, 100%.
Übrigens wird ja gerade gemutmaßt, es gibt eine 140 Meter lange Yacht, die vor der toskanischen Stadt Carrara liegt. Und zwar ist das die Scheherazade. Und bei diesem Schiff soll es sich angeblich um eine Luxusjacht handeln, die Wladimir Putin gehört. Und das Team von Nawalny gerade eben für weitere 9 Jahre verurteilt wegen Betruges und Veruntreuung. Und dieses Team von Nawalny will das rausgefunden haben. Und zwar ist es so, dass auf dieser Yacht immer wieder Personal unterwegs ist, ungefähr so 10 Leute. Und die sind eigentlich in der Regel dafür bekannt, abgestellt zu sein als Sicherheitspersonal für den Kreml, respektive Wladimir Putin. Und diese Connection hergestellt haben sie. Und ahnend und wissend, dass Wladimir Putin ja auch sehr vermögend ist, erscheint das ja jetzt auch nicht gänzlich daneben, diese 700 Millionen Euro teure Yacht eben dem russischen Diktatoren zuzuschreiben.
Ja, aber was ist das für ein Job? Also du, bewachen die da nur diese Yacht oder weiß man, ob da jemand, vielleicht machen die einfach Urlaub, hat alle gesagt so.
Ach so.
Die nächsten 2 Monate, Leute, werden ein bisschen stressig, fahrt mal schön, schön ins Mittelmeer. Aber ja, Wahnsinn, also, ne? Weiß man, was die bewachen oder bewachen die nur diese Yacht?
Ich glaube, die werden wahrscheinlich, vielleicht machen sie auf der Yacht auch erstmal eine Art Sicherheitscheck, bevor Putin dann kommt.
So, ah, das, ja auch sein. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich wirklich sein.
Meinst du, diese Yacht, also die ist ja 140 Meter lang, meinst du, diese Yacht wäre vielleicht bedeutend kürzer, wenn er seinen Tisch nicht da eingebaut hätte? Gerade gedacht.
Aber die ganzen Hostessen brauchen so viel Platz. Deswegen.
Da hast du natürlich auch wieder recht. Ja, man weiß es nicht. Wir werden das mal beobachten.
Gucken mal, wer da spricht.
Trump über Putin. Er ist ein anderer Mensch. Hm. Das schreibt die nochmal Hamburger Morgenpost. Eigentlich stehen sich die USA und Russland naturgemäß eher skeptisch gegenüber. Doch US-Präsident Donald Trump hörte während seiner Amtszeit zeitweise eher auf seinen Amtskollegen Putin als auf seine eigenen Geheimdienste. Beobachter vermuteten gar eine sich anbahnende Freundschaft zwischen den beiden Männern. Jetzt allerdings spuckt Trump andere Töne. Er sagte bei Fox mit Blick auf Putin, er sagt, dass sie eine Atommacht sind, aber wir sind eine größere Atommacht. Und man zitiert Trump auch noch, Putin habe ständig das N-Wort benutzt, das Nuklearwort. Die USA hätten die großartigsten U-Boote der Welt, die mächtigsten Maschinen. Genau, das hatte er. Genau, die USA hätten die großartigsten U-Boote der Welt, die mächtigsten Maschinen, die je gebaut wurden. Und dann sagt er halt eben, das sollte man eigentlich zu Putin sagen. Man sollte sagen, schau, wenn du dieses Wort, also das Nuklearwort, noch einmal erwähnst, dann werden wir sie rüberschicken und wir werden an eurer Küste hoch und runterfahren. Und wenn Trump, also das ist ja nur jetzt wirklich so ein atomarer Schwanzlängenvergleich, aber wenn Trump dann sagt, dass Putin ein anderer Mensch sei, Zitat, es scheint einfach nicht die Person zu sein, mit der ich zu tun hatte, dann klingt er ja wirklich wie Schwesig oder Platzek. Das finde ich irgendwie faszinierend, oder?
Ja, ich finde auch schön, wenn Trump sagt irgendwie so, wir haben die besten Maschinen und wir haben die größten Waffen und so. Ich finde, Trump klingt immer so ein bisschen wie so ein Schuljunge, so ein Grundschüler, der flunkert, wenn er den Beruf von seinem Vater beschreibt. Also so, ja, so kommt mir das immer vor. Und du merkst halt einfach, dass halt immer dieses kleine Ego im Hirn mitbrüllt bei ihm. Und ich bin einfach so, bin unfassbar froh, dass jetzt nicht Trump Präsident ist. Also dann,
exakt,
dass wir keine Pommes mehr haben, wäre wahrscheinlich immer noch ein großes Problem. Don't get me wrong.
Wobei ich da immer so, ich bin da immer so hin und her gerissen. Also ich bin auch sehr glücklich, dass Trump, also sowohl jetzt als auch möglicherweise später nicht an der Macht ist. Mhm. Aber möglicherweise aus anderen Gründen als du, weil wir stünden halt einfach komplett alleine da. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, wäre Trump jetzt an der Macht, dann hätte er wiederum auch schon den Atomknopf gedrückt. Das glaube ich alles gar nicht. Ich glaube, es wäre ganz anders. Sondern Trump hätte einfach gesagt, das ist euer Problem. Es ist ein europäisches Problem. Wir haben nichts damit zu tun. Weil es gibt ja so ein paar intellektuelle Höchstleister bei Twitter und Co., die immer sagen, ja, dann hätte Trump schon längst den roten Knopf gedrückt.
Glaube ich nicht.
Nein, gar nicht. Der hätte einfach gesagt, kümmert euch allein um euren Scheiß.
Genau, so. Das glaube ich auch, wäre America first und dann danach käme nichts. So. Das glaube ich auch.
Genau.
Ich bin ja gespannt, wie es bei der nächsten Wahl wird, ob dieser ganze Russlandkrieg, Ukraine-Krieg, ob das die Amis überhaupt interessiert, ob die das überhaupt so mitkriegen.
Ja.
Ich bin nicht sicher.
Ich glaube, sie nehmen schon Notiz davon, also alleine schon jetzt aufgrund der ganzen Sanktionen und so, aber ich glaube, das geschieht natürlich nicht in einem Rahmen, wie wir Europäer das tun, weil es ist halt Europa, es ist halt für die Amis, du hörst ja auch nichts von Jay-Z, nichts von Rihanna, nichts von
Queen. Neue Alben meinst du aber jetzt, achso.
Ja, zum Glück nicht. Also da passiert ja nichts, da passiert ja nichts. Ne? Du siehst da wenig, also Arnold, klar, ne? Aber ich meine, Arnold hat natürlich auch eine starke Verbindung zu Europa alleine über seine österreichischen Wurzeln. Aber darüber hinaus nehme ich vergleichsweise wenig wahr.
Auch im US-Sport so. Also ich gucke wahnsinnig gern MMA-Fighting, also so Mixed Martial Arts und so. In der größten Liga in Amerika, das ist die UFC, gibt es wahnsinnig viele russische Kämpfer. Wahnsinnig, wahnsinnig viele. Da wurde das aber null kommentiert. Also da gab es von den Kommentatoren gab es kein Statement dazu. Also wenn die Kämpfe vorbei waren, egal welcher jetzt gewonnen hatte, ob der Russe gewonnen hatte oder der Gegner, nichts gab es dazu. Und dann gab es eine Kämpferin aus der Ukraine, die hat vor 2 Wochen ihren Kampf gewonnen.
Ja.
Und die hat danach ins Mikrofon ein Statement abgegeben. Und ich schwöre dir, in der Halle wusste niemand, worum es geht.
Also ach, Wahnsinn.
Kein Plan. Was wahrscheinlich auch in dem Klientel liegt, dass die UFC anspricht.
Also das ist möglich, ja.
Aber da war auf jeden Fall in den Augen war about blank.
Unterm Radar.
Brandenburg Autoindustrie, Löhne bei Tesla rund 20% unter Tarif, das berichtet Neues Deutschland. Für die Gewerkschaft IG Metall ist die Eröffnung der Tesla Autofabrik in Grünheide eine, Zitat, ausgezeichnete Nachricht. Mit der Wahl eines Betriebsrates habe Tesla den ersten Schritt gesetzt. Allerdings müssten im ersten Schritt in die Mitbestimmungskultur weitere folgen. Die Gewerkschaft schätzt nach den dort geführten Gesprächen, dass Tesla mit den gezahlten Löhnen rund 20% unter dem Tarif für die Metall- und Elektroindustrie Brandenburgs bleibt. Es sei ein Muster erkennbar. Bei Führungskräften und hochqualifizierten Spezialisten zahle die Firma sehr gut. Bei den Arbeitern in der Produktion sehe es anders aus. Das ist natürlich deshalb in der Rubrik unterm Radar, weil das natürlich ein bisschen untergegangen ist. Gestern bei der feierlichen Präsentation beziehungsweise bei der feierlichen Eröffnung der, ich zitiere gerne, Gigafactory, was halt einfach nur eine Autofabrik ist. Elon Musk hat wieder mal getanzt wie Theresa May mit kaputtem Chip.
Wahnsinn.
Olaf Scholz war auch da. Ich glaube, Olaf Scholz war einfach froh, dass er mal mit einem größenwahnsinnigen Regen durfte, ohne Atombombe. Ist ja auch eine angenehme
Arbeit. Weiß man nicht, Micky.
Du hast völlig, ich ziehe meinen Beitrag zurück, du hast natürlich komplett recht. Und Elon Musk stand da, hat sich so links und rechts umgeguckt und hat wahrscheinlich gedacht, immer, was ist denn mit dem lustigen Kleinen, mit der eingerollten Zunge, der das letzte Mal hier war? Gibt's denn noch?
Ja, exakt. Und Robert Habeck war ja auch da.
Stimmt, ja.
Wieder hingejettet von den Scheichs zurück zum nächsten Ereignis. Und inzwischen ist Habeck irgendwie so Jetset. Ich bin echt kurz davor, dass alle nur noch Robert sagen. So Jetset ist der inzwischen.
Aber der arme Habeck, der ist ja nun, also ich meine, was ich an Habeck, du wirst ja den Politikstil von Habeck auch interessiert verfolgen. Der hat natürlich einen irren Job gerade. Du bist grüner, du musst für fossile Energie kämpfen und das bei den Menschenrechtsallergikern in Katar, in den Arabischen Emiraten, bei den Saudis, das ist natürlich schon einigermaßen irre und das hätte er wahrscheinlich im letzten Jahr im Wahlkampf so auch noch nicht erwartet.
Aber denkst du, wenn ihm jemand gesagt hätte, in einem Jahr sieht dein politischer Alltag so aus, wie er jetzt ist, hätte er das trotzdem gemacht? Hätte er gesagt, okay, bevor es irgendjemand anders von der Union macht, mache ich's.
Ja, dafür halte ich ihn für eitel genug, dass er das natürlich macht. So, allerdings, also er ist auch er ist jetzt nicht desinteressiert an den eigenen Popularitätswerten und er macht es ja auch wirklich gut. Also ich finde seine Art der transparenten, auch Gefühlsvermittlungskultur, das ist ja schon ein anderer Politikstil. Gleichwohl ist es natürlich Wahnsinn, was er gerade macht. Ne? Du hast einerseits versuchst du gerade, dich komplett zu lösen von einem Diktator, der in die Ukraine Bomben wirft, unter anderem halt eben auch auf Zivilisten, Zivilistinnen. Andererseits wirst du vorstellig bei einem Unrechtsstaat wie Katar, der nicht nur im eigenen Land Menschenrechtsverletzungen systematisch vornimmt, sondern halt ganz nebenbei auch noch den internationalen Terror finanziert. Will sagen, es ist wie bei Corona auch, du drückst den einen Balken runter und drei andere gehen rauf. Du verhinderst Bomben in Odessa und beförderst im Zweifel Bomben in Paris oder in Spanien durch den internationalen Terror. Was du machst, du kannst nicht gewinnen. Das ist die ein bisschen die ernüchternde Erkenntnis.
Und genau das, was du gerade über Habeck gesagt hast, ne? Also ich bin jetzt politisch nicht der gebildetste Mensch auf der Welt.
Herzlich willkommen in diesem Podcast.
Ich wollte gerade sagen, was man wahrscheinlich kaum gemerkt hat.
Fühl dich wie zu Hause hier.
Aber mir gibt Habeck das Gefühl, dass es zumindest einigermaßen unter Kontrolle hat. So. Mhm. Und da bin ich immer recht dankbar, wenn ich die Tagesschau gucke, dass ich nicht komplett panisch vor dem Fernseher sitze, sondern so das Gefühl habe, so irgendwie, es ist furchtbar, aber irgendwie ist es nicht ganz so schlimm, wie es auch sein könnte.
Ja, so fühlt es sich für mich auch an. Und da würde ich gerne die komplette Bundesregierung jetzt mal, den würde ich gerne ein kurzes Zeugnis ausstellen. Ich habe bei allen das Gefühl, dass sie ihren Job seriös betreiben, verantwortungsbewusst und mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und eben nicht so wie das speziell das letzte Kabinett Merkel, wo man bei allen schon das Gefühl hatte, jetzt ist eigentlich auch wurscht. Und dann kam auch noch Corona. So, also von daher, dieses blöde Bild von ein Tod musst du sterben, bekommt in diesem Zusammenhang wirklich eine ganz bittere Note. Aber so ist es leider tatsächlich.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Chirurg nach verpatzter Penisverlängerung im Visier der Justiz, das meldet die Presse. Der Schönheitschirurg griff bei einer ohnehin schon korrigierenden Operation zum falschen Füllstoff. Die Folgen für den jungen Mann lassen sich schwer rückgängig machen. Das könnte für den Arzt nun auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Ein Fall aus Frankreich. Die Behandlung des damals 25-Jährigen begann mit zwei Operationen, wonach eine Verengung des Penis auftrat. Um den unerwünschten Effekt zu beseitigen, wollte der Mediziner dem jungen Mann die in der Schönheitschirurgie oft verwendete Hyaluronsäurespritzen, griff stattdessen aber unangekündigt zu einem Füllstoff für Körperkonturen, der ausdrücklich nicht im Intimbereich verwendet werden soll. Es bildeten sich, es wird nicht besser, Knoten und Haut löste sich ab, sodass der Füllstoff während 6 Eingriffen wieder herausgepresst wurde. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt, wo du das hörst, inwieweit beeinflusst diese Nachricht deine Entscheidung in Kürze? Also auch
so einen Eingriff vornehmen zu lassen.
Vorstellig zu
Mich würde ja interessieren, wie kommt dieser Füllstoff, der ja da offensichtlich gar nichts zu suchen hat, in die Praxis? Also was steht da noch alles?
Gehört der nicht eigentlich ausschließlich ins Gesicht von Dieter Bohlen, frage ich mich. The giant dick you love to fill up.
Ich hab tatsächlich diese Meldung habe ich tatsächlich gelesen. Da ist es wieder ein Metier, wo ich mich auskenne. Ich habe so mitgefühlt mit diesem jungen Mann, dass ich eigentlich nicht wirklich, ich kann es nicht lustig finden, mir tut er so leid.
Nein, es ist einfach nur bitter, es ist einfach wahnsinnig bitter.
Auf ein kleiner Teil in meinem Kopf fand es lustig, dass der Pariser ist. Da musste so der Zwölfjährige in mir muss schon ein bisschen kichern.
Oh und Mann, ich habe mich so geschämt,
der arme Kerl.
Es ist ja so, dem Mann wurden in einem Zivilverfahren 65.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Mhm. Er ist ja auch nicht mehr in der Lage, quasi eine Erektion zu haben oder Sex zu haben aufgrund der Schmerzen. 65.000 Euro, das reicht ja nicht mal für einen Porsche, um die sexuelle Unfähigkeit in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Das ist natürlich bitter eigentlich.
Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob man das kann man mit Geld wahrscheinlich. Ich glaube, er hat jetzt auch geklagt und will irgendwie in Revision gehen. Ich weiß nicht, ob er jemals einen Betrag kriegen wird, der ihn glücklich macht. Mhm. Der arme Kerl.
Da bin ich mir tatsächlich auch nicht ganz sicher. Ich weiß jetzt nicht, ob man mit viel Geld sexuelle Inaktivität in irgendeiner Art und Weise kompensieren kann. Bitte verfolgen Sie dazu den Instagram-Account von, weiß ich nicht, sag mir irgendeinen Namen. Sag mir irgendeinen, den du hast. Welchen Namen hast du mir verkniffen?
Keinen, mit dem ich Ärger möchte gerade.
Ich sehe, du warst im Deutschrap unterwegs.
Stimmt tatsächlich. Okay, da kann ich dir mal, das erzähle ich dir off
the record. Off the record. Okay. Bevor es beim nächsten Alpha-Mentoring böse Blicke gibt. Hm?
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Tiger seine Seite, die ich gerne zitiere, Thailands Swimming Pools Built for Monkeys in Lopburi to Prevent Aggression from Heat. Ja, es ist schon seit einiger Zeit so, dass es in Monkey City Lopburi oder Lopburi ist ja Thailand, da gibt es ja Bandenkriege zwischen Affen, zwischen Makakenaffen. Also die einen kommen eher so aus den Ruinen der Tempel, die anderen kommen direkt aus der Innenstadt und die bekriegen sich in wirklich bitteren Gang Wars. Ich habe jetzt gelesen, dass es jetzt aber so ist, dass man einen Swimmingpool aufgestellt hat, damit die sich also buchstäblich ein bisschen runterkühlen können. Und es scheint tatsächlich zu funktionieren, dass diese Makakenaffen ihre Rivalitäten eingestellt haben und entspannt in diesem Pool ein bisschen abkühlen, weil die Hitze sie offensichtlich auch wahnsinnig macht, ganz nebenbei. Was
wie
bedeutet
heißt
das eigentlich
Moskau?
Für Putin?
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, wie heißt also, das in Moskau? Da kann man ja nicht irgendwie Pools bauen. Ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich merke das ja selber, wenn es wahnsinnig heiß ist und die Stadt sich so aufheizt, dann ist man aggressiver. Ja. Und wenn da jetzt
mit wie vielen Makaken hast du dich auch schon geprügelt, Christian? Wir können offen reden.
Wenn du in Köln über die Ringe läufst, dann meinst du aber, musst dich mit ein paar Makaken prügeln. Oh Gott. Hier ist es immer so ein bisschen, wenn du über die Ringe läufst, ist es immer so ein bisschen wie so ein nie enden wollendes 187 Straßenbande-Video.
Das ist allerdings, ja scheiße, das stimmt. Die Kölner Ringe sind wirklich dramatisch.
Unser Büro, da bin ich auch gerade.
Gott. Ja, oh ja. Gott, ja, dann musst du aber, also gut, die Folge ist ausgestrahlt, da bist du glücklicherweise wieder zu Hause. Da müssen wir uns keine Sorgen machen.
Wir haben letztens Podcast-Folge auch hier aufgenommen und oft hört man draußen auf der Straße, hörst du halt irgendwelche lauten Autoanlagen und Rap und so weiter. Und dann lief draußen, als wir aufgenommen haben, lief ein Lied von Jizzes extrem laut. Die ganze Zeit lief es. Und ja, mein Gott, was ist da draußen denn schon wieder los? Und dann war es irgendwie so, nach einer halben Stunde war es vorbei, was sehr lang ist für ein Auto, das draußen stand. Und dann gucke ich zu Hause Instagram und stolper so über die Story von Jizzes, der vor unserem Büro sein neues Musikvideo gedreht hat.
Ach das nein, ist, wirklich?
Kann man jetzt ins Hören, vor zwei Folgen oder so war das bei uns.
Oh wow, okay, sehr gut. Die 187 Affenbande, da schließt sich der Kreis.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner.
Betrifft der Angeklagte Boris Becker. Es tut weh, ihn vor Gericht zu sehen. Unseren Helden, unser Wunderkind Bobbele. Es ist 37 Jahre her, als er mit 17 Wimbledon gewann und ich ihn exklusiv für Bild interviewte. Er sah aus wie Nutella und Milch. Er musste sich noch nicht rasieren. Er hatte noch kein Mädchen geküsst. Er hatte noch keinen Führerschein. Mein Boris, 37 Jahre später vor Gericht zu sehen, tut weh. Boris ist 54. Der Junge von damals ist nicht wiederzuerkennen. Er humpelt ein wenig wegen seiner Hüftoperation. Mit 54 ist man kein alter Mann. Aber er sieht so aus. Augenringe, zu viele Skandale, Steuerprozesse, auf Bewährung, Sex in Besenkammern beziehungsweise auf der Hoteltreppe. Was ist in seinem Leben geschehen? Warum kann ein Wunderkind kein Wunderkind bleiben? Wunderkinder vergreifen sich an den Sternen. Sie glauben, höher zu fliegen als andere. Was ich eigentlich sagen will ist, Boris Becker war ein Stern. Er gehört nicht ins Gefängnis. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass Franz Josef Wagner in der eigenen Kolumne sagt, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, ja, richtig. Man muss ihn wirklich einfach lieben.
Es ist wirklich, wirklich unfassbar. Und trotzdem habe ich mich selber bei dem Gedanken ertappt, so wenn du Boris Becker vor den Kameras siehst und auf dem Weg ins Gericht und so, dass ich mir denke so, ja, aber fuck, es ist Boris Becker. Lass doch. Das Gefühl hatte ich auch bei Franz Beckenbauer immer, dass ich mir immer, also das ist natürlich nicht richtig und vom Gesetz sollten alle gleich sein und so, aber irgendwas in mir denkt immer so, der ist eine Legende und ist es so schlimm, was er gemacht hat?
Ja,
ja. Ja, keine Ahnung.
Ich empfinde exakt genauso wie dir, als wäre es so eine Art, wie soll ich sagen, so zelebritärer Welpenschutz, wo man einfach sagt, das ist doch irgendwie auch, ne? Ja, aber wir drücken die Daumen. Ich möchte Boris Becker nicht im Gefängnis sehen. So.
Ich auch nicht. Crowdfunding.
Aber sehen wir es positiv? Sehen wir es positiv? Bei ihm kommt in London aus dem Geldautomaten derzeit genauso viel raus wie bei jedem russischen Oligarchen. Er ist jetzt auf einem Level mit russischen Oligarchen und das ist doch für ihn eigentlich auch eine positive Nachricht, oder?
Absolut.
Okay. Lieber Christian, ich habe mich sehr amüsiert. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns zu Gast gewesen bist. Und wenn du Lust dazu hast, dann komm doch gerne wieder. Würde ich mich sehr freuen.
Jederzeit. Vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Dann machen wir das so. Und ich würde an dieser Stelle gerne nochmal auf deinen Roman verweisen. Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Ich glaube, es ist auch, aber nicht nur perfekte Sommerlektüre. Alleine schon dieses wirklich wunderschöne, gelungene Buchcover lädt ja schon dazu ein, jetzt zeitnah in irgendein Gewässer zu springen. Ich kann nur empfehlen, nehmt es einfach mit. Es ist auf jedem Steg dieser Welt sehr gut aufgehoben.
Vielen Dank.
Und sehr gerne. Mach's gut. Bis bald.
Du auch.
Ciao.
Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!